Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im erbitterten Streit über das milliardenschwere Bahnprojekt Stuttgart 21 sorgt der erst gestern berufene Schlichter Geißler für Verwirrung. Für die Dauer der Vermittlungsgespräche zwischen Befürwortern und Gegnern hatte der frühere CDU-Generalsekretär einen Bau- und Vergabestopp angekündigt. Das hätten ihm der baden-württembergische Ministerpräsident Mappus und Bahnchef Grube zugesagt. Dieser Darstellung wurde aber dann am Abend widersprochen.
Am Nachmittag sah es so aus, als habe er einen echten Durchbruch zu verkünden. Schlichter Heiner Geißler im Stuttgarter Bahnhof. Während der Verhandlungen dürfe es keine Kampfmaßnahmen geben, sagt er. Das sei so abgesprochen, sowohl mit der Landesregierung als auch mit der Bahn.
In der Realität bedeutet dies, dass während die Verhandlungen laufen, nicht weitergebaut wird. Dass Baumaßnahmen nicht weitergeführt werden.
Alle Fakten und Zahlen müssten auf den Tisch und miteinander abgeglichen werden. Befürworter und Gegner sollten sich gegenseitig ernst nehmen. Friedliche Proteste müssten aber weiter möglich sein. Schließlich sei das ein bürgerliches Grundrecht. Genau diese Bedingungen hatten die Projektgegner die ganze Zeit gefordert. Ihre Reaktion?
Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob die Bahn tatsächlich zu dem steht, was sie hier über Heiner Geißler vielleicht verkünden lässt oder was zumindest er hier rausbekommen hat. Wenn aber das tatsächlich so bewahrheitet, dann ist das ein toller Tag für den Widerstand und ein schlechter Tag für das Projekt Stuttgart 21, nämlich der erste Todestag.
Die Skepsis könnte berechtigt sein. Am Abend widerspricht nämlich Ministerpräsident Mappus den Darstellungen von Heiner Geißler. Er sagt, es gebe keinen Baustopp. Auch Bahnchef Rüdiger Grube weiß nichts von so einer Vereinbarung. Er habe mit Heiner Geißler nur einmal telefoniert. Dabei sei über Inhalte gar nicht gesprochen worden. Ende nächster Woche sollten eigentlich die Verhandlungen beginnen. Jetzt scheint es, als müsste erst mal jemand zwischen dem Schlichter Heiner Geißler, der Landesregierung und der Bahn vermitteln.
Zum aktuellen Stand im Wirbel um einen möglichen Baustopp bei dem Bahnprojekt Stuttgart 21 jetzt live aus der baden-württembergischen Hauptstadt Thomas Denzel.
Inzwischen hat Heiner Geißler selbst sich zur Verwirrung um seine Aussagen geäußert. Er sagt, er sei möglicherweise falsch verstanden worden. Natürlich habe er keinen generellen Baustopp gemeint, also keinen Ausstieg aus dem Projekt, sondern einen vorübergehenden Baustopp während der Gespräche. Und dass der komme, gelte auch weiterhin. Allerdings ist Heiner Geißler in den Medien auch genauso zitiert worden. Da stellt sich die Frage, warum Bahn und Landesregierung ihm überhaupt widersprechen mussten. Falls es kommende Woche tatsächlich noch zu den Gesprächen kommen sollte, starten sie unter keinem guten Stern. Damit zurück nach Hamburg.
Die Bundeswehr hat in Afghanistan ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Patrouille kam ein 26-jähriger Soldat ums Leben, der in Niedersachsen stationiert war. 6 weitere Soldaten wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich nördlich von Pul-i-Komri, wo ein regionales Wiederaufbauteam tätig ist. Für die Bundeswehr in Afghanistan ist es der 8. Tote in diesem Jahr.
Es war kurz nach 13 Uhr, als der Verteidigungsminister vor den Bundestag trat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mich hat soeben eine sehr traurige Nachricht erreicht. Wir haben offenbar bei einem Selbstmordanschlag auf eine ISAF-Patrouille mit unseren Soldaten nördlich Pul-i-Komri einen gefallenen Soldaten und nach derzeitigem Stand 6 verwundete Soldaten zu beklagen.
Das Attentat ereignete sich in Baglan, einer der gefährlichsten Provinzen Afghanistans. Nahe des Stützpunktes Pul-i-Komri sicherte eine deutsche Patrouille eine Zufahrtsstraße. Ein angeblich als Bauer getarnter Selbstmordattentäter näherte sich den Soldaten und sprengte sich in die Luft. Anschließend wurden die Soldaten mit Mörsern und Handfeuerwaffen angegriffen und in ein Gefecht gezogen, wie nahezu täglich in ganz Afghanistan.
Im Norden, wo die Bundeswehr vorwiegend operiert, hat sich die Sicherheitslage signifikant verschlechtert und damit sind deutsche Bundeswehrsoldaten mehr in Gefahr, als das früher der Fall war.
In Kabul eröffnete Präsident Karzai heute, am 9. Jahrestag des Afghanistan-Krieges, einen sogenannten Friedensrat, an dem auch Taliban teilnehmen sollen.
Der neuerliche Anschlag zeigt, Afghanistan ist von einer friedlichen Lösung weit entfernt. In Berlin wächst die Skepsis in allen Parteien. Doch Bundesregierung und NATO sind sich einig, der vollständige Abzug soll erst 2014 erfolgen, 13 Jahre nach Beginn des Einsatzes.
Weitere Informationen, unter anderem eine Chronologie der Anschläge auf die Bundeswehr in Afghanistan, finden Sie im Internet unter tagesschau.de. Der Bundestag hat heute über die Eingliederung von Ausländern debattiert. Die Integrationsbeauftragte der Regierung Böhmer erklärte, es gebe Fortschritte bei Sprache und Bildung, alarmierend sei aber die hohe Zahl von Schulabbrechern unter Migranten. Thema der Debatte war auch die Rede von Bundespräsident Wulff zum Tag der Deutschen Einheit. Wulff hatte unter anderem gesagt, auch der Islam gehöre zu Deutschland und damit ein geteiltes Echo ausgelöst.
Der Bericht der Integrationsbeauftragten Maria Böhmer war Anlass der Aussprache, doch debattiert wurde vor allem über Thilo Sarrazins Thesen und Christian Wulffs Rede.
Ich bin dem Bundespräsidenten dankbar, dass er sich des Themas Integration mit so großer Intensität angenommen hat. Wir dürfen das Feld nicht Sarrazin und seinen Halbwahrheiten und seinen kruden Vererbungstheorien überlassen.
Auch die Opposition lobte den Bundespräsidenten und seine Äußerung, dass der Islam nun zu Deutschland gehöre. Man müsse Wulff sogar beistehen gegen Kritik aus den Reihen der Union.
Ich verlange von Ihnen, dass Sie sich entschuldigen beim Bundespräsidenten, dass Sie ihm zuhören, wenn er eine Rede hält und dass Sie das Zusammenleben in unserem, das friedliche Zusammenleben der Religionen in unserem Land nicht mit solchen Reden, ich sage manchmal sogar fast Hetzreden, stören.
Maria Böhmer berichtete, dass schon 600.000 Einwanderer an den Sprach- und Integrationskursen teilgenommen hätten. Die SPD bemängelte, dass es dabei monatelange Wartezeiten gebe.
Es werden nicht genug Gelder zur Verfügung gestellt. Und das ist das Gegenteil von dem, was notwendig da ist. Wir brauchen Taten und keine Reden.
Die FDP betonte, Zuwanderer seien ein Gewinn für Deutschland. Doch die Regeln müssten klar sein.
Das Bekenntnis zu einer Religion berechtigt nicht zur Aufhebung der Schulpflicht, berechtigt nicht zur Befreiung von ordentlichen Unterrichtsfächern wie Sport- und Schwimmunterricht oder zur Nichtteilnahme an Schullandheimaufenthalten.
Alle Fraktionen wollen, dass ausländische Schulabschlüsse von Einwanderern anerkannt werden. Das soll in Kürze ein Gesetz regeln.
Bundeswirtschaftsminister Brüderle hat sich für deutlich höhere Löhne ausgesprochen. Zur Begründung verwies der FDP-Politiker im Hamburger Abendblatt auf die boomende Wirtschaft. Arbeitgeberpräsident Hund und DGB-Chef Sommer warnten die Politik davor, sich in das Tarifgeschehen einzumischen. Nach dem Chemieunglück in Ungarn hat der Giftschlamm die Donau erreicht. Der Schlamm war am Montag aus einer Aluminiumfabrik in Oiko ausgetreten und hatte Kolonta und weitere Dörfer überschwemmt. Nach Behördenangaben ist der Rotschlamm über die Flüsse Morzol und Raab nun stark verdünnt bei Győr in einen Seitenarm der Donau gelangt. Die ungarische Regierung will bei der EU Hilfe für die zerstörten Dörfer beantragen.
In einem Punkt zumindest sind sich alle einig. Der stinkende rote Schlamm soll weg. So schnell wie möglich raus aus den Dörfern, wo er bis zu 2 Meter hoch in den Straßen stand. Aber noch weiß niemand, wie giftig diese Brühe wirklich ist, die heute einen Donau-Seitenarm in der ungarisch-österreichischen Grenzstadt Győr erreicht hat. Mit tonnenweise Gips will der Katastrophenschutz den Laugengehalt des Schlammes neutralisieren. Die Messungen ergaben bisher einen pH-Wert von knapp unter 10 und damit prinzipiell schädlich für alle Lebewesen. Außer dem Gips bleiben jetzt nur die Hoffnungen, dass die inzwischen stark verdünnte Brühe kaum Auswirkungen auf die Wassermassen der Donau hat. Bei einem Besuch vor Ort räumte der ungarische Ministerpräsident Orbán ein, dass sein Land mit dieser Katastrophe überfordert sei und nicht nur finanziell. Wir brauchen unbedingt Expertenwissen, denn so etwas passiert zum ersten Mal in Ungarn. Wir brauchen Unterstützung von Ländern, die mit so etwas Erfahrung haben. Außerdem möchte ich die Auslandsungarn um Spenden bitten. Die Regierung hat angekündigt, am Rande der betroffenen Dörfer komplett neue Siedlungen zu bauen. Aber hier wird es in manchen Regionen noch jahrelang wie auf dem Mars aussehen, ohne Flora und Fauna. Der Bauxitschlamm, so viel steht fest, enthält Schwermetalle. Die Verantwortlichen des Aluminiumwerks beteuern aber, die Dosierung sei ungefährlich. Für Schadensfälle hatte der Betrieb eine Versicherung in Höhe von nur etwa 38.000 Euro abgeschlossen. Soll heißen, die Menschen in den betroffenen Dörfern, schon vor dem Unglück arm, haben nicht nur alles verloren, sie werden vermutlich noch lange auf eine Entschädigung hoffen müssen.
In der südchinesischen Provinz Hainan sind nach tagelangen schweren Regenfällen Flüsse und Stauseen über die Ufer getreten. Mehr als 1000 Dörfer sind von den Wassermassen eingeschlossen, bestätigen lokale Behörden. Über 210.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein Ende der Regenfälle ist bislang nicht in Sicht.
Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr nach Lateinamerika an den peruanischen Schriftsteller Mario Vargas Llosa. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. In seinen Werken zeichne Vargas Llosa Machtstrukturen und individuellen Widerstand scharf nach, hieß es zur Begründung. Zu den bekanntesten seiner mehr als 20 Romane zählen »Das grüne Haus« und »Das Paradies ist anderswo«.
Der Tag seines größten Erfolgs, für Mario Vargas Llosa ein passender Moment, sich in Bescheidenheit zu üben. Es ist eine Ehre, diesen Preis zu erhalten, sagte er vor knapp 2 Stunden in New York. Doch ich denke, dieser Preis zeichnet nicht nur mich aus, sondern auch die Sprache, in der ich schreibe, und die Weltregion, aus der ich komme. Der Preis geht an einen, dessen Romane nun schon seit mehreren Jahrzehnten auf der ganzen Welt viele Leser haben. Seine Geschichten fand Vargas Llosa dabei von Beginn seines Schaffens an fast immer in der peruanischen Heimat. Auch wenn er seit langem in London lebt, seine Romane kreisen weiter um Menschen Lateinamerikas auf der Suche nach Freiheit und Erfüllung, auch im Kampf gegen autoritäre Regime. Vor 20 Jahren wurde er selbst Politiker, kandidierte mit konservativem Programm für das Präsidentenamt in Peru, erfolglos. Ein Kämpfer für die Menschenrechte blieb er und kehrte zum Beruf des Schriftstellers zurück. Er ist ein Geschichtenerzähler. Aber was für ein Geschichtenerzähler! Er hat die Erzählkunst tatsächlich in vieler Hinsicht weiterentwickelt. Auch fürs Theater hat Vargas Llosa geschrieben, steht bisweilen selbst als Schauspieler auf der Bühne und bleibt sich dabei treu. In der Rolle des Mannes, für den das Leben ein Buch ist, in dem er immer wieder neue Geschichten findet.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich in Berlin auf das morgige Spiel gegen die Türkei vor. Beide Teams sind mit 2 Siegen in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2012 gestartet. Bundestrainer Löw will trotz einiger Ausfälle am erfolgreichen WM-Konzept festhalten und erwartet von seiner Mannschaft ein dominantes Spiel.
Gut 24 Stunden vor dem Topspiel der EM-Qualifikationsgruppe A dreht sich immer noch das Personalkarussell bei der deutschen Mannschaft. Noch hat sich Bundestrainer Joachim Löw nicht endgültig entschieden, ob Müller, Tresch oder Kroos den verletzten Bastian Schweinsteiger auf dessen Position im Mittelfeld ersetzt. Die Zielsetzung ist aber für alle die gleiche.
Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, mit aller Macht. Und egal, wer auch letztendlich im Mittelfeld spielt, beziehungsweise wer überhaupt spielt.
Die Türkei ist der vermeintlich schwerste Gegner auf dem Weg zur Euro 2012. Deutschland steht unter Druck.
Es ist ein wichtiges Spiel, aber es ist jetzt kein Endspiel. Also ich meine, es ist das dritte Spiel in diesem Wettbewerb und von daher werden noch viele Spiele folgen.
Unter besonderer Beobachtung ist Mesut Özil. Der Sohn türkischer Eltern hatte schon vor vielen Jahren sich entschieden, für Deutschland zu spielen. Jetzt ist er in Joachim Löws Team für die kreativen Momente zuständig. Das Berliner Olympiastadion ist übrigens mit über 70.000 Zuschauern ausverkauft. Es werden 30.000 bis 40.000 türkische Fans erwartet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. Oktober.
Unser Wetter wird weiterhin von hohem Luftdruck bestimmt. Zu dieser Jahreszeit bedeutet das aber, dass sich verbreitet Nebel bildet, der sich nur langsam oder gar nicht auflöst. Am Wochenende lenkt das Hoch dann spürbar kältere Luft heran. Vor allem im Norden zeigen sich heute Nacht noch dichte Wolken, vereinzelt fällt etwas Regen. Besonders in der Südhälfte gibt's Nebel oder Hochnebel, der sich morgen wieder teilweise zäh halten kann. Im Nordosten sind noch dichtere Wolken unterwegs, aber es bleibt trocken. Ansonsten erwartet uns ein recht freundlicher Herbsttag. Schwacher, im Norden auch mäßiger bis frischer Wind aus Ost bis Südost, an den Küsten sowie im südöstlichen Bergland starke Böen. 4 Grad heute nach dem Allgäu sowie an der Oder, 13 Grad an der Nordsee. Morgen Temperaturen von 12 Grad auf Rügen bis 23 im Breisgau. Das ruhige, trockene und zum Teil recht freundliche Hochdruckwetter begleitet uns auch in den nächsten Tagen. Von Osten wird es allerdings immer kälter und in den Nächten muss gebietsweise mit leichtem Frost gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Gezerre um Stuttgart 21, Susanne Holst im Gespräch mit dem Schlichter Heiner Geißler und Deutschland trennt, wie halten es die Bürger mit der Politik?